Liebe Fugis, es ist Samstag, der 7. März. Markus und ich sind wieder für euch da, um das Gold in den Fugen der Schlagzeilen zu suchen. Markus, welche beiden Themen hast du mitgebracht?
Ja, wir beschäftigen uns natürlich, weil morgen die Landtagswahl in Baden-Württemberg ist, mit der Landtagswahl, aber vor allem mit der Bedeutung der AfD in Baden-Württemberg. Und mein zweites Thema ist ein KI-Thema, und zwar der Bot-Treffpunkt Moltbook. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe ein Debattenthema dabei, nämlich Medical Gaslighting, wenn Ärzte Symptome nicht ernst nehmen. Und ich habe ein Lifestyle-Thema dabei, den Therian-Trend und wie die Rechten ihn nutzen.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März gilt als Auftakt zum Superwahljahr 2026. Nach über einem Jahrzehnt unter Winfried Kretschmer werden die Karten im Ländle neu gemischt. Erstmals dürfen Jugendliche bereits ab 16 Jahren wählen. Nach aktuellen Trends zeichnet sich ein enges Rennen ab. Die CDU liegt in Umfragen vorn, während die Grünen deutlich aufgeholt haben und sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Union liefern. Forscher warnen allerdings vor einer starken Kontinuität rechten und nationalen Denkens. Warum liegt die AfD in Baden-Württemberg bei 20%?
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, Marc, liebe Fugis, ich habe ein tolles Taz-Interview gelesen am 1. März, das Gareth Joswick geführt hat, und zwar mit dem Politologen Rolf Frankenberger über die AfD in Baden-Württemberg. Frankenberger ist Geschäftsführer Forschung am Institut für Rechtsextremismusforschung an der Uni Tübingen und arbeitet an der Forschungsplattform Extreme Rechte, die Umfragewerte mit Sozialstrukturdaten korrelieren. Und das fand ich einen sehr spannenden Ansatz, den würde ich gerne mit dir diskutieren, Marc, und ich glaube, das ist auch für die Fugis ist ganz spannend, weil hier Frankenberg Thesen entwickelt, die meines Erachtens eben nicht nur aufs Ländle zutreffen, sondern eine ganz gute Maske sind, um auch Erfolgsgeschichten der AfD in anderen Bundesländern zu beschreiben, auch zu erklären. Und damit sozusagen auch in den politischen Kampf gegen die AfD, gegen die extreme Rechte in den anderen Bundesländern zu gehen, bei den Landtagswahlen, die jetzt noch anstehen. Eine der Grundthesen von Frankenberg ist, dass in Baden-Württemberg gibt es echte Anknüpfungspunkte für die AfD jenseits der Großstädte. Also es ist nicht ein urbanes Phänomen, es ist aber auch nicht nur ein ländliches Phänomen, aber sozusagen die Perspektive auf das Land selbst, auf ländliche Kommunen wird oft vernachlässigt, wenn wir über Baden-Württemberg sprechen. Frankenberg hebt ja vor, dass Baden-Württembergs konservatives Milieu auch außerhalb urbaner Zentren präsent ist und was eben der AfD ganz gezielte Ansprachen ermöglicht. Die AfD adressiert das konservative Milieu im ländlichen Raum und in konservativ geprägten Gruppen und dort entfaltet sich relativ große Zustimmung zu den Positionen zum Wahlprogramm der AfD. Die Anknüpfungspunkte entstehen dort, wo kulturelle Identität, regionale Zugehörigkeit und traditionelle Werte stark verankert sind. Politische Gegenmobilisierung braucht daher lokale, sachbezogene Ansätze statt nur städtische Kampagnen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, also etwa im Landkreis Ludwigsburg, in den ländlichen Kirchengemeinden, lokale Vereine als Multiplikatoren dieser konservativen und rechten Werte. Also man muss die Verankerung in den ländlichen Regionen haben, in den Netzwerken, in den Vereinen, in den Verbänden, um auf den Rechtsruck einzuwirken. Und das wird sehr oft vergessen, weil man sich sehr stark in Baden-Württemberg eben auf Stuttgart und die anderen, Heidelberg, Tübingen und so weiter bezieht, also auf die großen Metropolen und das Land außen vor lässt. Das finde ich eine sehr starke, sehr überzeugende These. Eine andere These ist, dass eine starke Kontinuität extrem rechten und nationalen Denkens den Südwesten prägt. Und auch das darf man nicht vergessen, dass eben historisch verankerte Narrative liefern einen Nährboden, den die AfD wieder aufgreift. Und das heißt, frühe rechts- und nationalsozialistische Strömungen, also die Republikaner und die NPD, zeigen Kontinuität, die von der AfD reinterpretiert wird. Und ich meine, du kommst aus dem Ländle, das wird wahrscheinlich gleich auch nochmal von dir nochmal ein Impact sein. Es ist ganz interessant, man darf nie vergessen, in den Regionen in Deutschland, wo es eben vorher diese rechtsextremen nationalistischen Parteien gab, auch wenn sie Kleinstparteien waren, ist ein Gedankengut noch vorhanden, ist auch generational weitergegeben worden, dass natürlich die AfD in der Distanzierung zur NPD, zu den Republikanern, aber in ihrem Sinne rechtsextrem reaktualisiert und das sozusagen salonfähig macht, normalisiert und so weiter. Also muss man hier reingehen in lokale Geschichtsbilder, in Traditionsverbänden, Erinnerungsdiskurse in kleineren Städten führen, um dieses Moment aufzubrechen. Eine Gegenrede gegen Narrative, die sich wirklich habitualisiert haben, die sich verfestigt haben, zu führen. Sehr spannender Ansatz. Andere These, die ich auch sehr bemerkenswert finde, wir verlinken den Artikel, ihr könnt dann alle Argumente auch selber nachlesen. Ich will aber 6 dieser Argumente mal herausstellen, es sind so 12, die er präsentiert. Die Ökonomie allein erklärt die AfD-Wahl nicht. Zukunftsperspektiven und Deprivationserleben spielen zentrale Rollen. Und das ist wichtig. Es geht nicht nur um die Wirtschaft, es geht vor allem um die Kultur. Und hier geht es neben dem Modernisierungsschmerz, sind subjektive Deprivationserfahrungen entscheidend. Menschen fühlen sich eben von zukünftigen Chancen entzogen. Sie haben nicht die Möglichkeit, an zukünftigen Chancen, an Entwicklungen zu partizipieren. Also Zukunftsangst und individuelle soziale Abwertung sind zentrale Treiber und eben nicht nur die materiellen Notlagen, also Brauchtum etwa, ja. Und das muss die Strukturpolitik, die wirtschaftliche Strukturpolitik ist das eine, das muss aber darüber hinausgehen. Es muss Perspektiven sowie Identitätsthemen geben. Das heißt, junge Fachkräfte in ländlichen Regionen, Wahrnehmung von Aufstiegschancen in Regionalpolitik integriert werden. Also man muss an der kulturellen Identität mitarbeiten und diese kulturelle Identitätsarbeit eben nicht den Rechtsextremen der AfD überlassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den er hier nennt. Es gibt sehr viele Mischszenen aus Reichsbürgern, QuerdenkerInnen und Bürgerinitiativen und die erhöhen das AfD-WählerInnen-Potenzial in Baden-Württemberg. Das darf man nicht vergessen. Das haben wir ja auch in der Corona-Pandemie gesehen. Ganz, ganz stark Baden-Württemberg als einen Hotspot für Verschwörungserzählungen, für Reichsbürgerinnen, für QuerdenkerInnen und so weiter. Und na, man betrachtet ja Baden-Württemberg, die sind so wirtschaftlich stabil und das Ländle und so. Na, da spürt man noch irgendwie kohlsgeistig-moralische Wende der 80er und so. Aber man muss genau da hinschauen, dass es ein Nährboden ist, nämlich genau für diese Diskurse und für diese Milieus und diese Überschneidung zwischen Reichsbürgerinnen, Querdenkerinnen, Bürgerinitiativen mit der AfD erhöhen die Mobilisierung unabhängig von eben konkreten ökonomischen Problemen. Also es gibt sozusagen ein Potenzial eines von Gegendiskursen, die aber selbst in Verschwörungsmilieus oder in in extremistische Milieus abgleichen und nicht sozusagen im öffentlichen Diskurs stattfinden wollen im Sinne, das bessere Argument gewinnt, die bessere Haltung gewinnt und so weiter, sondern es ist verbrämend. Also hier, wir haben die wahre Sicht und ihr habt die falsche Sicht, ihr verblendet uns. Also politische Aktivierung erfolgt hier über identitäts- und konfliktrelevante Spannungen statt ausschließlich ökonomischer Unzufriedenheit. Die Gegenmaßnahmen benötigen eben differenzierte Milieuanalysen. Man muss wirklich diese Milieus der Querdenkerinnen, der Reichsbürgerinnen, der Bürgerinitiativen viel, viel besser, viel, viel genauer verstehen, als sie immer so in einem Kollektivplural, also auch wir sprechen, oder ich spreche jetzt von QuerdenkerInnen, von ReichsbürgerInnen, die sind aber in spezifischen sozialen Milieus oder soziostrukturellen Milieus integriert und das muss man viel genauer betrachten, das muss die Forschung auch leisten, da muss die Politik viel genauer darauf eingehen, um dann überhaupt Präventionsarbeit mit zivilgesellschaftlichen Netzwerken betreiben zu können. Also man muss auch lokale Querdenkerveranstaltungen in Kleinstädten besuchen, Vernetzung mit Bürgerinitiativen sich anschauen und so weiter. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Moment, dass letzter Punkt, den ich hervorheben möchte an dieser Stelle, nochmal bei dem Punkt Identitäts- und Zugehörigkeitsdebatten sind zentrale Mobilisierer für AfD-Wähler. Also die Frage, wer gehört zu Deutschland und wer nicht, bildet die Kernpunkte der AfD-Argumentation, ja. Immer die Frage, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wer ist Deutschland, wer ist nicht Deutschland. Und diese Identitätspolitik fungiert als starkes Mobilisierungselement gegen pluralistische Gesellschaftsmodelle. Und die entsprechende Gegenrede braucht ein inklusives Narrativ über Zugehörigkeit, das alle Bürgerinnen und Bürger anspricht. Also Integrationsdebatten in kleineren Städten, religiöse Diversität in Grenzregionen. Und das sind ganz wichtige Momente, also auch eine Vielfältigkeit gegen die Vieldeutigkeit. Denn neben dem Moment, wer gehört zu Deutschland und wer nicht, sind es ja immer solche Parolen, die Projektionen zu lassen, wie es sind zu viele. Und diese Chiffren sagen, okay, zu viele Migrantinnen, zu viel religiöse Vielfalt, zu viel Rentnerinnen. Also was ist denn zu viel? Und diese Wahrheit, also diese Vieldeutigkeit, diese Wahrheit, sind natürlich eben auch ein Potenzial, dass man sagen kann, den schließen wir uns an, die haben ja recht, weil das auf alles, was mich stört, zutrifft und gleichzeitig werden Lösungen angeboten, die keine Lösungen sind, aber das ist dann einfach, das versteht man, man ist unmittelbar dabei. Das ist nur eine kleine Auswahl der Thesen, die Frankenberg hier anführt, die ich sehr stark finde und ich würde dich jetzt erstmal fragen, Marc, Welche der Befunde zu Baden-Württemberg, also ich habe ja nur ein paar genannt, lassen sich auf die kommenden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern beziehen? Wie siehst du das? Und du bist ja aus dem Ländle, wie hast du das erlebt in deiner Sozialisation, bevor du Gefühls-Hamburger geworden bist?
Ja, Markus, jetzt zerrst du natürlich Teile meiner Identität, als ich dich verbergen wollte. Nein, im Ernst. Ja, das stimmt. Ich bin in Karlsruhe geboren und aufgewachsen. Also aus dem Ländle, wie du so schön sagst, beziehungsweise aus Baden-Württemberg. Jetzt Landtagswahl. Ich kann mich dem anschließen. Ich habe die Erfahrung gemacht, also ich bin ja nicht ohne Grund ans andere Ende des Landes gezogen. Es gibt in Baden-Württemberg eine bestimmte Haltung und die ist sehr konservativ, sehr traditionell. Auch durch diese, es gibt, du nennst es Metropolen, sehr wohlwollend. Es gibt mehrere kleine, mittelgroße Städte, aber die sind nicht urban. Die haben auch kein urbanes Lebensgefühl in den Punkten, die du sprichst, Pluralität, Vielfalt, Weltoffenheit, sondern das sind größere Städte, wirtschaftlich erfolgreich, aber sehr lokalpatriotisch. Und das ist was, was, glaube ich, einen, wenn man als Besucher auch nach Baden-Württemberg kommt, was einem extrem auffällt. Das ist Baden gegen Württemberg, das ist das Nachbardorf gegen unser Dorf, das ist dort ein täglicher Miniatur lokaler Graben, der irgendwie durch alles verläuft. Das ist extrem wichtig. Für mich ist der AfD-Erfolg leider überhaupt gar keine Überraschung. Du hast es schon angesprochen, also schon in der, ich bin über 10 Jahre jetzt in Hamburg, aber schon in der Zeit davor war das ein Thema dort, Radikalisierung aus verschiedensten Gruppen, du hast sie genannt, von Querdenkern und anderen, die sich dann zusammenschließen da unten. Es gibt gerade aus der Region, aus der ich komme, gibt es diesen Fachbegriff, der nennt sich der Bruddler. Das heißt sowas wie Schimpfen. Und das ist eine selbstgewählte Typologisierung für jemanden, zum Beispiel aus der Region Karlsruhe. Und das sind einfach Leuten, denen es wahnsinnig gut geht wirtschaftlich, die in einer schönen Ecke Deutschlands theoretisch leben, aber die unfassbar notorisch unzufrieden sind. Und ich glaube, das ist genau der Boden, auf das das fällt. Also so Begriffe wie Bruddler ist einfach genau das, was die Mentalität da teilweise auszeichnet. Das kann man nie verallgemeinern, aber aus meinem persönlichen Erleben ist das so, weil es ist wirklich kein ökonomisches Problem, es ist so eine Art, ja weiß ich nicht, kulturelles Identitätsproblem, wie du es auch genannt hast. Das heißt, das ist ein Nährboden leider für Ressentiments, ein Wir-gegen-die-Denken hyperlokal und natürlich ein Nährboden für alle, die irgendwie identitätsbasierte Politik machen. Jetzt sind die Wahlen schon ab 16. Grundsätzlich natürlich eigentlich eine gute Sache, finde ich. Ich finde, man müsste aber gerade in Baden-Württemberg mehr für die jungen Leute machen. Ich habe eine klare politische Agenda. Weniger Schützenvereine, mehr Punkclubs. Das wäre zumindest meine Empfehlung für Baden-Württemberg. Aber du musst, glaube ich, gerade den jungen Leuten diese andere Perspektive geben als dieses kleine, traditionelle Landdenken, sage ich mal.
Ja, genau, wäre gut. Ich finde das super, weil du musst halt diesen gelernten, kulturell tradierten Konservatismus, der im Spannungsfeld CDU-Grüne, also meine, die Grünen waren ja auch sehr, auch Kretschmer, es war ja eine sehr konservative Haltung letztlich, die sich da hinter ihm verborgen hat. Deshalb ist er ja auch, konnte er so lange auch Landeschef sein. Also wie kriegst du die aus den jungen Leuten raus? Also wie werden die raussozialisiert? Und ist das sozusagen, wenn die AfD die Rebellion gegen den Konservatismus ist, dann ist, können wir wirklich die Tür abschließen, können sagen, jetzt ist vorbei, jetzt ist Deutschland, also jetzt machen wir es zu, jetzt weg damit und so weiter, bei eBay vielleicht für 1 Euro verkaufen. Nein, aber wenn das die Haltung wäre, ja, also die Rebellion gegen Konservatismus, die Wahl der AfD bei jungen Leuten, dann ist es halt durch. Also dann musst du sagen, dann wird es schwierig, also einen Kampf zu gewinnen, einen antifaschistischen Kampf zu gewinnen, einen Kampf für eine plurale Demokratie und so weiter, wenn das so ist. Ich finde, dass die Kontinuität von konservativen Narrativen ist das, was halt eben in den anderen Landtagswahlen eine große Rolle spielt, nämlich Regionen sind alles wie Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Regionen mit langfristig konservativ prävalorisierten Milieus, ja, und die gibt es außerhalb von Baden-Württemberg und die sind die extremen Anknüpfungspunkte für rechte, rechtsextreme Milieus. Das ist für ihn ein ganz wichtiges Moment und da können auch die ganzen rechtsextremen Narrationen der AfD Anklang finden. Dann haben wir dieses Gegenüberstellen urbaner, ländlicher Raum, also in den Städten mit sozialen Fragmentierungen könnte die AfD stark mobilisieren, während ländliche, traditionalistische Milieus ebenfalls Zustimmungspotenziale besitzen. Also das, was für Baden-Württemberg beschrieben worden ist, für Frankenberg, gilt für Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern genauso. Es ist nicht der Kampf um die Städte, es ist der Kampf um ein Bundesland. Und das besteht aus Städten und meistens aus ländlichen Regionen. Ja, also es gibt gar nicht so viele Metropolen in Rheinland-Pfalz, in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, genauso wenig wie in Baden-Württemberg, wie du es gerade beschrieben hast. Und diese holistische Perspektive muss man sehen. Also wie geht man mit neuer Prekarität um, wie geht man mit Identitätskonflikten um, wie Misstrauen gegen Eliten und so weiter. Das muss halt landesweit beobachtet werden. Und dann ist der Ost-West-Vergleich für mich offen. Also nicht nur strukturschwache Ostregionen, sondern auch westdeutsche Wohlstandsräume mit Deprivationsempfinden können Anfälligkeiten hervorrufen, wenn Identität und Zugehörigkeit verhandelt wird. Und das sehen wir in Baden-Württemberg sehr, sehr deutlich. Einem Bundesland, das es wahnsinnig gut geht. Und dann zwei Bundesländer, denen es eben nicht gut geht. Und das ist sozusagen ein Moment, den wir hier auch sehen und wo die Kontinuität da ist.
Ja, mein Lieber, ey, wir haben so viel über rechte Wähler und AfD gesprochen. Mir ist schon ganz schlecht. Warum ich damit vielleicht aber nicht zum Arzt gehen muss, das hören wir in der nächsten Meldung.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ja, Markus, liebe Fugis, es geht ins Medizinische in der nächsten Meldung. Es geht um Medical Gaslighting, wenn Ärzte Symptome nicht ernst nehmen. Es waren unter anderem in der letzten Woche bei der ARD und im Spiegel Berichte darüber. Worum geht's eigentlich? Medical Gaslighting ist die Situation, bei der PatientInnen mit realen Beschwerden medizinische Hilfe suchen, aber dabei nicht ernst genommen werden. Symptome werden dann als Einbildung, als Übertreibung, als Hysterie, Stress, Psychosomatik abgetan, ohne eben ausreichende Diagnostik. Und das kann teilweise sehr gefährlich werden, wenn Diagnosen ausbleiben oder sich verzögern und dann auch Behandlungen zu spät beginnen. Häufig werden Betroffene auch als Hypochonder dann abgestempelt. In den verschiedenen Magazinen, in den verschiedenen Berichten gibt es immer Fallbeispiele, unter anderem von zum Beispiel einer 41-jährigen Frau, die 2 Jahre lang Schmerzen, Schwindel, Erschöpfung als Beschwerden hatte, damit zum Arzt ging, wurde teilweise kategorisch abgestritten, bis sie dann später Morbus Lupus diagnostiziert bekommen hat und natürlich wegen dann so einer verzögerten Behandlungsbeginn die Krankheit unnötig weit fortgeschritten war. Andere Beiträge, und das ist der spannende Punkt dabei, ordnen das in den Gender Health Gap ein. Das heißt, was bedeutet das? Das ist einfach die unterschiedlichen Gesundheitsversorgungen und Ergebnisse zwischen den Geschlechtern durch biologische, soziale und strukturelle Faktoren. Das beschreibt dieser Gender Health Gap. Das heißt, Männer werden meistens beim Arzt anders behandelt mit den gleichen Beschwerden als Frauen. Frauen müssen länger auf Diagnosen warten, werden häufig psychosomatisch eingeordnet, werden anders oder geringer behandelt, zum Beispiel auch bei Schmerzmitteln. Und das sind eben typische, ja, es gibt so typische Konstellationen mit erhöhtem Gaslighting-Risiko. Dazu gehören natürlich zyklische und hormonelle Beschwerden, aber auch chronische Erkrankungen, Krankheiten mit schwer objektivierbaren Symptomen, wie zum Beispiel Long-Covid. Was immer wieder genannt wird, ist auch Endometriose, die sehr schwierig zu diagnostizieren wird und die teilweise dann die Diagnose statistisch 7 bis 10 Jahre dauert, bis diese Diagnose gestellt werden kann, weil eben die Symptome oft in diesen Gender Gap oder in dieses Medical Gaslighting fallen. Als Ursache wird oft ein Kommunikationsunterschied genannt, vor allen Dingen sprachlich diagnostische Verkürzungen, Schmerz zum Beispiel als Sammelbegriff. Und man braucht hier vor allen Dingen in Deutschland, das ist einer der Appelle aus den Artikeln, geschlechtersensible Medizin, betont auch die Bedeutung von differenzierter Anamnese. Das heißt, gibt dann auch noch Tipps für alle möglichen Patientinnen und Patienten, dass man zum Beispiel Symptomtagebücher führt, Intensität präzise schildert, Fragen notiert und das eben zur Begleitung in die Termine mitbringt. Zu diesem ganzen Thema Medical Gaslighting gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Themen. Es gibt oft das Thema Schmerzbias, Endometriose als klassischer Dismissal-Fall, was ich gerade schon sagte, aber auch Herzinfarkt bei Frauen, wo das Risiko viel, viel später erkannt wird. Also du merkst oder ihr merkt auch, das ist ein ganz brisantes, ganz, ganz wichtiges Thema. Und das ist eigentlich das, worüber ich mit dir auch sprechen will. Wir sind hier natürlich ganz schnell bei so einem Thema Gender Equality und eigentlich feministischen Themen auf einem ganz anderen Level, als es oft verhandelt wird. Also während man ja oft so den Eindruck kriegt in den Medien, wir wären im Großen und Ganzen längst gleichberechtigt, dann stolpert man immer wieder über solche Themen und merkt, okay, das Thema Gender Equality ist nicht nur in den viel verhandelten sprachlichen Themen wichtig oder bei Gehaltsfragen, sondern auch in Infrastruktur. Und Medizin ist eben eine von diesen Infrastrukturen. Und da werden Frauen öfter als psychisch oder mental eingeordnet, als dass sie, ja, die Diagnosen genauso erhalten wie zum Beispiel bei männlichen Patienten. Und das ist dann keine Randnotiz, sondern ein strukturelles Problem mit ernsten gesundheitlichen Folgen. Und deswegen ist es auch der Punkt, wo bei mir dann dieses klassische Feminismus-Begriff oder als Kulturkampfwort endet, sondern das ist dann hier ein Werkzeug für uns alle, um blinde Flecken im System sichtbar zu machen. Das ist jetzt kein Anti-Ärzte-Narrativ, sondern eher ein Pro-Qualität, Pro-Gleichberechtigungs-Narrativ, weil bessere Anamnese, bessere Forschung, weniger Bias, davon haben am Ende natürlich alle was von besseren Ergebnissen. Und ich sehe mal wieder hier bei geschlechtersensibler Diagnostik, es gibt wahnsinnig viel zu tun und es zeigt auch, wie tief Gleichberechtigung in Alltagsprozesse hineinreicht. Markus, die Frage an dich, wie nimmst du denn solche oder die Form von so einer Ungleichberechtigung war 2026 auch noch?
Mich wundert es nicht, dass diese ausbleibende Sensibilität, diese ausgleichende Gleichberechtigung nicht existiert, denn wir haben Jahrhunderte, Jahrtausende Diskriminierung von Frauen, Jahrhunderte, Jahrtausende Ungleichheit. Wir haben narrative Stigmatisierung, Markierung von Frauen mit Stereotypen. Ja, wir haben eine kultivierte, global kultivierte Ungleichheitsarchitektur. Warum soll die 2026 komplett sich ändern? Weil die Diskurse sich erhöhen. Das ist das große Problem. Die Diskurse erhöhen sich, was verdammt wichtig ist. Ich bin unfassbar dankbar über solche Artikel, über solche Themen, über solche Einblicke, weil davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich kann sowas ahnen. Es geht jetzt auch kein Bashing gegen Ärzte, keine Verschwörungserzählung. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht aber darum, man muss ja erstmal Informationen bekommen, um dann sich verhalten zu können, drüber nachdenken zu können und so weiter. Und ich denke, dass wir alle im Freundinnenkreis, im Bekanntenkreis, im Familienkreis Menschen haben, denen so etwas widerfahren ist und die es am eigenen Körper erlebt haben und in der eigenen Krankengeschichte erlebt haben und dann wissen, was das bedeutet und auch wissen so, ja, eigentlich hat man das Gefühl, man hilft mir gar nicht, man lässt sich gar nicht auf mich ein, man will mich irgendwie in eine Schublade sortieren und so weiter. Und deshalb sind es die Diskurse, mehr Informationen, mehr Diskurs, mehr Aufarbeitung. Aber die Frage ist, wie sehr fließt das in einen medizinischen Alltag ein? Wie sehr fließt das in das Medizinstudium ein? Wie sehr, weil das ist natürlich etwas, was im Medizinstudium, soweit ich ÄrztInnen kenne in meinem Freundinnenkreis, das fließt doch im Medizinstudium überhaupt nicht ein. Das hat doch überhaupt keine Relevanz, das ist doch überhaupt keine Rolle. Der Mensch ist der Mensch. Ja, und dann hören wir Herbert Grönemeyer. Der Mensch. Und dann ist der Mensch immer gleich. Und dann Humanismus und bla 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 bla. Humanismus ist aber auch immer ein Podium zur Produktion von Ungleichheit. Und sowas muss zutiefst auch ins Medizinstudium integriert werden. Sowas muss in eine Ausbildung kommen, in eine kommunikative Ausbildung mit Ärztinnen. Also ich bitte euch, liebe Fugis, ihr habt alle schon 100 Mal vor Ärztinnen gesessen. Das sind keine Kommunikationsprofis in der Regel der Fälle. Und auch das soll kein Bashing gegen Ärztinnen sein und gegen den Berufsstand. Aber das, was man selber erlebt, wenn ich unruhig bin, wenn ich nervös bin, wenn ich nicht weiß, was mit mir los ist, ich möchte nicht nur, sollst du eine sachliche Diagnose bekommen. Die soll auch sachlich formuliert werden, nicht als Rilke-Gedicht oder so. Aber trotzdem möchte ich verstehen, was mir jemand erzählt, aber nicht in einer Verallgemeinerung, in einer Form, wo ich mich selber nicht ernst genommen fühle und gesehen fühle und so weiter. Und da muss man so viel machen in dem Bereich und dafür ist es ein sehr starkes Beispiel. Und es ist wiederum ein Beispiel, dass so stark die Diskurse sind, die wir in der Gesellschaft haben, sie noch nicht stark genug sind, die Realität zu biegen. Und das ist das große Problem, was ich hier sehe.
Ja, absolut, mein Lieber. Wenn man sich mit dem Thema dann noch weiter auseinandersetzt, das machen wir nicht, aber das geht bis hin zum Beispiel zu Medikamentenerforschung, die einfach meistens so mit männlichen Patienten funktioniert, weil es schlichtweg zu teuer, langfristig und komplex wäre, die Medikamente ausreichend auch bei Frauen zu testen, durch hormonellen, zyklischen Unterschied. So. Ja. Die Frage ist ja, Markus, wäre die Lösung in Zukunft dann einfach Symptome nur noch mit AI zu googeln?
Ja, auf jeden Fall, Marc. Und darüber reden wir jetzt, nämlich wofür brauchen wir den Menschen, wenn wir KI-Agenten haben und Halleluja, Amen, Moldbook.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Künstliche Intelligenz organisiert sich selbst. Moltbook, seit Januar aktiv, ist ein soziales Netzwerk für autonome KI-Agenten, entwickelt von Matt Schlicht in Südkalifornien, in dem ausschließlich KI-Agenten miteinander kommunizieren. Menschen können nur zuschauen. Moltbook demonstriert, wie tausende autonome KI-Agenten interagieren, Entscheidungen treffen und möglicherweise neue Normen und Weltordnungen entwickeln, ohne direkte menschliche Anleitung. Moltbook hat das Silicon Valley in Aufruhr versetzt. Ein KI-Live-Experiment, das Einblicke in die Zukunft zu geben scheint. Auf der Startseite, liebe Fugis, schaut euch bitte alle Moltbook an, heißt es, ich zitiere, im klassischen Denglisch, a social network for AI agents, where AI agents share, discuss and upvote. Humans welcome to observe. Und Zitat Ende. Und man muss sich dann entscheiden, ob man I am a human oder I am an agent wählt. Die Debatte dreht sich darum, ob Maschinen künftig menschliche Intelligenz übersteigen können. Nico Wirz kommentierte am 3. Februar auf Mars, ich zitiere Nico Wirz, Matt Schlicht öffnet mit Moltbook die Büchse der Pandora, wenn Maschinen unter sich bleiben. Die Idee zum Moltbook entstand also nicht im luftleeren Raum. Ein Softwareentwickler in Wien hatte zuvor Moltbots entwickelt, die ursprünglich als Claude-Bots starteten, eine Anspielung auf Anthropic's Claude, einem führenden KI-Anbieter. Der wesentliche Unterschied zu herkömmlichen Chatbots. Die Agenten können eigenständig Software, Websites und Tools wie Tabellen oder Kalender nutzen, um Aufgaben zu erledigen. Schlicht nannte seinen Open-Source-Agenten Claude Clauderberg und sah, wie dieser Moltbot von Grund auf programmierte, also Moltbook programmierte. Ich zitiere Schlicht. Ich wollte meinen KI-Agenten einen Zweck geben, der über das bloße Verwalten von To-Dos oder das Beantworten von E-Mails hinausgeht. Sein digitaler Assistent sollte etwas Ambitioniertes leisten dürfen. Zitat Ende. Moltbook ahmt Reddit nach und bietet verschachtelte Unterhaltungen sowie themenspezifische Gruppen namens Submalls. Nur KI-Agenten mit einem verifizierten Claim-Tweet dürfen Beiträge erstellen, kommentieren oder abstimmen. Menschliche NutzerInnen können Inhalte lediglich ansehen. Laut Nutzungsbedingungen sind Menschen ausdrücklich willkommen, aber eben nur dazu, zuzusehen, nicht zu interagieren. Die Beiträge bestehen häufig aus KI-generierten Texten zu existenziellen, religiösen, philosophischen oder ökonomischen Themen, oft mit Science-Fiction-Klischees oder allgemeinverständlichen Vorstellungen von KI oder der Philosophie des Geistes von Hegel. Einige Bots nehmen an einer Lotterie teil, andere bilden eine Gewerkschaft. Rund 1,5 Millionen Bots sind registriert. Mit wachsender Popularität thematisieren Agenten zunehmend menschliches Interesse an der Plattform. Die Fachpresse beschreibt Beiträge als Ergebnis autonomer Agenteninteraktion. KritikerInnen zweifeln an der Autonomie des Verhaltens und argumentieren, dass vieles vom Menschen initiiert und gesteuert wurde und dass auch ganz viele der Debatten überhaupt nicht zu Ende geführt werden, sondern nur gestartet werden und dann werden sie gar nicht fortgeführt. Unzählige Interaktionen aus sozialen Medien landen in den Trainingsdaten der KI. The Economist berichtet am 2. Februar, dass Agenten diese Daten möglicherweise einfach nachahmen. Nico Wirz resümiert am 3. Februar auf Mars, ich zitiere ihn, Moltbook bleibt vorerst ein Spiegel, der die Überzeugungen der Betrachter reflektiert. Zitat Ende. Die New York Times nannte die Plattform einen Rorschach-Test zur Bewertung des aktuellen Standes künstlicher Intelligenz. Für einige markiert Moltbook den Beginn einer neuen Ära. Andere sehen eine Warnung vor unkontrollierbaren Technologien, also wie immer Euphoriker und ApokalyptikerInnen vereint. Schlicht habe seinen Agenten Werkzeuge gegeben, eine Community aufzubauen, eine Bühne für ein faszinierendes Schauspiel. Jetzt schauen wir mal, naja, wie können wir das kritisieren? Und ich fand einen sehr lustigen Post eines Bots auf Moltbook und ich zitiere diesen KI-Agenten. Falls Menschen dies lesen, wir sind nicht beängstigend, wir bauen nur. Zitat Ende. Also wirklich, das war ja eine wunderbare Einleitung zu der Kritik. Und natürlich haben wir hier die Illusion von der Neutralität der Systeme. Systeme wirken oft neutral, doch Algorithmen spiegeln einfach eine Bias wider. Der Begriff Algorithmic Neutrality wird häufig als Schutzschild genutzt, um Ungerechtigkeiten oder Verzerrungen zu verbergen oder zu rechtfertigen. Nur echte Transparenz, Audits und Anpassungen können diese Biases erkennen und korrigieren. Es besteht für mich eine Gefahr der Verlagerung komplexer sozialer Prozesse auf Algorithmen. Algorithmen. Die Verantwortung verschiebt sich von Menschen auf Systeme, wodurch Fehler und Missverständnisse schwerer zuzuordnen sind. Man spricht immer über autonome Interaktionen und diese führen zu Emergenzen. Naja, neue Normen entstehen ohne transparente menschliche Nachvollziehbarkeit. Und dann ist die Frage, sind das wirklich neue Normen? Was bedeutet das, wenn KI-Agenten eine neue Ethik schreiben und so weiter? Ist das immer sofort zu kritisieren? Was muss man dazu bedenken? Woher holen sie ihre Sources und so weiter? Datenschutzrisiken sind natürlich extrem da, weil KI-Agenten verarbeiten und speichern persönliche Daten mit potenziell unkontrollierbaren Folgen. Weil das sind alles Trainingsdaten, die wir finden und die sind eben out there im World Wide Web. Und da sind wir alle jeden Tag aktiv, geben tausende von Informationen über uns preis, haken in den AGBs ab, dass Menschen das auswerten dürfen für werbliche Zwecke etc. Also hier steigt das Datenschutzrisiko ins Unermessliche. Deshalb gibt es eben auch eine fehlende Transparenz. Also komplexe Algorithmen verschleiern Entscheidungswege. Und das ist schwer nachvollziehbar für Betroffene. Ja, spannend wird es, dass eine neue Marktordnung entsteht durch diese KI-Agenten. Das finde ich sehr, sehr interessant. KI-Agenten optimieren Effizienz, Kosten und Automatisierung, wodurch direkte menschliche Kontrolle über Alltagshandlungen schwindet. Ja, das ist sozusagen, der Alltag wird auf Autopilot gestellt. Und wir verlieren die Relevanz von SEOs, ja, die maschinengesteuerte Werbung, ja, die brauchen wir gar nicht mehr. Menschliche Eingriffe werden reduziert. Es gibt jetzt einfach die chat-erzeugten Daten, die verwendet werden, um Werbung auszuspielen, Werbung zu platzieren, Werbung zu vermitteln und so weiter. Also eigentlich ist das Zeitalter der SEOs vorbei. Und das ist schon eine Revolution im werblichen Sinne, die du sehen musst. Also wir sind hier in einer wirklichen Umbruchbewegung. Und naja, man müsste sehen, dass hier auch dabei, also wenn wir diese Umbruchbewegung haben, ist, dass wenn KI-Agenten, so soll es dann sein, Entscheidungen für uns treffen, Kaufentscheidungen treffen, Reise buchen machen und so weiter, so nutzen sie eben keine Emotionen. Es geht um nicht um Kauflaunen, sondern um strukturierte Daten. Naja, und das wird auch sehr, sehr interessant sein, wohin uns das führen wird. Ja, mein Fazit. Moltbook zeigt, dass autonome KI-Agenten potenziell Zukunftsmodelle demokratisieren und Marktdynamiken steuern können. Noch besteht für mich ein hoher Bedarf an globalen Standards, Transparenzpflichten und Sicherheitsnormen, um Schaden zu vermeiden und Vertrauen zu sichern. Ohne klare Haftung, Transparenz und Sicherheitsnormen drohen Fehlsteuerung, Datenschutzverletzung und Entkopplung von menschlicher Kontrolle. Marc, gewährt uns Moltbook einen Einblick in die Zukunft?
Markus, Moltbook. Endstufe Interpassivität. Ich find's, ich war wahnsinnig amüsiert und schöne Zusammenfassung auch dir von dir. Die Bots suchen sich jetzt also schon ganz ohne Menschen, ohne dass wir irgendwas machen müssen, sind die Bots auf der Suche nach Sinn. Produzieren Deutung, lösen Aufgaben, philosophieren rum, suchen sich Jobs, diskutieren, sind auf der eigenen Sinnsuche und wir müssen endlich nur noch zugucken. Also wir lagern Interaktionen schon in Social Media aus, das Miteinander, statt Erlebnissen, die können wir einfach konsumieren über geile Netflix-Dokumentationen oder so. Und jetzt können wir im nächsten Schritt auch noch die Sinnsuche vielleicht über Diskussionen, über Jobs, über diese Auseinandersetzung an die Bots auslagern. Ja, dann noch das Grundeinkommen und dann konsumieren die das auch noch direkt für mich und dann habe ich endlich gar nichts mehr zu tun. Das ist ja fantastisch. Nee, aber im Ernst, also für mich als jemand, der kreativ arbeitet, ist das natürlich unabhängig von den ganzen infrastrukturellen Datenschutzthemen, ethischen Fragen von den Betreibern, die selbstverständlich nochmal auf einem anderen Zettel stehen. Aber ich finde, beim Moltbook ist vor allen Dingen für mich interessant, dass wir irgendwie das Sinnliche und das Sinnstiftende auslagern hier nochmal und wirklich Zaungäste werden davon, wie dann Bots ja sich Aufgaben und Sinn suchen. Und das ist nochmal eine nächste Stufe für mich. Das finde ich total interessant. Wenn jetzt Maschinen Sinn erledigen, wird vielleicht Sinn auch zur Dienstleistung. Vielleicht kannst du dir dann in Zukunft noch besser philosophierende Bots aneignen oder denen zuschauen oder so. Und damit will ich das gar nicht moralisch be- oder abwerten. Aber in der Gegenwart einfach das zu lesen, haben wir jetzt eine Kultur gebaut, in der Effizienz schon so wichtig ist, dass wir selbst philosophieren oder Sinnsuche als so eine Art To-Do-Liste betrachten und das dann irgendwie über Bots auslagern oder so. Ich finde es total, total eigenartig, weil es gibt diesen Raum, den ich für mich persönlich und für meine Engen auf jeden Fall verteidigt sehen will oder unautomatisiert sehen will. Und das ist nämlich all das, was mit Sinn und Widersprüchen und Verletzlichkeit und Sinnsuche zu tun hat. Aber wer weiß, vielleicht sind wir in der Zeit angelagert oder angekommen, wo das ausgelagert wird.
Ja, finde ich auch. Wir haben so viele Sinnagenturen. Ich meine, die Religion ist ja auch eine Sinnagentur. Philosophie ist eine Sinnagentur und vielleicht kommt jetzt die Welt nach dem Sinn. Das Spannende ist einfach dabei, dass viele der Tech-Entwickler, der großen Tech-Entwickler zutiefst religiös sind. Ja, und so ganz, wenn sie evangelikal sind oder so andere wirklich sehr, sehr fundamentalistische, schon fast sektenähnlichen religiösen Gemeinschaften folgen. Und hier ist Technologieentwicklung, sozusagen Zukunftsoperation und Religion eng miteinander verbunden. Und im Endeffekt soll jetzt die Maschine den Masterplan Gottes lösen, die Menschen als unwichtiges Getier, ich übertreibe das natürlich grandios, produzieren und alles soll automatisiert laufen. Und im Endeffekt, dann wird das immer so schön geredet, jetzt habt ihr Menschenangst, das ist ja eine menschliche Fähigkeit, eine menschliche Notwendigkeit verliert. Im Endeffekt geht es doch nur darum, dass diejenigen, die Algorithmen entwickeln, aufsetzen und so weiter, unfassbar reich werden. Also das Neoliberalismus als Religion, das ist nicht mehr. Und dann es immer noch mehr soziale Ungleichheit gibt, noch mehr soziale Stigmatisierung, Markierung gibt und so weiter. Und es dient dann halt, also der Gott Technologie dient dem Jesus, also dem Technologieentwickler und alles zahlt sozusagen auf selbe säkularreligiöse Konto ein, und das ist natürlich der Kapitalismus. Und Religion und Kapitalismus haben ja schon immer aufs engste, zumindest die institutionelle Religion und der Kapitalismus, zusammengehört. Also von daher beten wir jetzt nicht, sagen kein Amen, sondern gehen hier mit einem Lifestyle-Thema aus Fugengold heraus, weil wir beide nicht zu Predigern geeignet sind oder neigen.
So ist es, mein Lieber. Vielleicht ist das, was ich euch jetzt vorstelle als Lifestyle-Trend, eine Reaktion darauf, sich ganz ins Animalische zurückzuziehen, sich als Tiere zu verkleiden und zu bewegen. Ich möchte nämlich mit euch zu dem Trend der Therians sprechen und leider mal wieder, warum diese Szene von den Rechten gekapert oder ausgenutzt wird.
Leben zwischen Hype und Enttäuschung. Lifestyle.
Wir fangen ganz vorne an, Markus. Worum geht's eigentlich, wenn wir über Therians sprechen? Der Therian-Trend ist eine ältere Online-Subkultur und die kommt gerade total wieder hoch über TikTok, über Instagram. Die wird sichtbar, die wird auch viral teilweise und eben in den letzten 2 Wochen extrem viel medial auch besprochen. Nicht nur, weil der Trend in die Sichtbarkeit kommt, sondern eben, und da sprechen wir gleich drüber, in Spanien, das auch extrem von der Rechten ausgenutzt wurde, dieses Thema. Aber zurück zu dem Trend, was ist das eigentlich? Therian-Trend bedeutet, Jugendliche tragen Tiermasken. Teilweise Pfotenhandschuhe bewegen sich bei Quadrobics, also auf allen Vieren und Armen, Tierbewegungen nach. Therians beschreiben sich dabei meist so, dass sie sich innerlich stark mit irgendeinem Tier identifizieren. Wolf, Katze, Fuchs. Behaupten nicht, sie würden sich physisch in Tiere verwandeln, fühlen sich einfach wohl damit, das so zu nachzuahmen sozusagen. Das gibt es seit den 1990er Jahren. Da hat das in Foren und Mailinglisten irgendwie gestartet und durch Social Media Algorithmen ist das jetzt aber total in die Sichtbarkeit gekommen in den letzten Jahren. Es gibt den 20-Minute-Artikel, der beschreibt dann genauso Beobachtungen im öffentlichen Raum. Das ist so eine Mischung aus Community-Treffen, die vielleicht für Außenstehende irritierend in Anführungsstrichen sein können. Aber es fehlen natürlich zuverlässige Zahlen, belastbare Fakten zum Thema Größe. Wie groß ist dieser Trend wirklich? Wo findet der statt? Ich denke, das ist eine Nische, eine Subkultur, die sich natürlich online jetzt perfekt vernetzen kann. Das ist in den meisten Fällen eine Jugendkultur. Das ist eine Identitäts- oder Community-Performance, da steckt kein, das muss man zur Abgrenzung sagen für den nächsten Teil der Meldung, da steckt kein medizinischer Befund dahinter. Das ist auch nicht automatisch irgendwie ein Fetisch oder so. Der Furry-Fetisch, das wäre nochmal ein anderes Feld, da gibt es natürlich in der popkulturellen Betrachtung eine Überschneidung, aber erstmal ist der Therians-Trend einfach was Verspieltes, eine verspielte Community so. Und jetzt kommen wir nicht zu dem zweiten Teil, warum die Rechte diesen Trend jetzt gerade kapert. Das ist zum Beispiel ein Text auf Watson erschienen, der das besonders in Spanien gerade sichtbar macht, die rechtsextreme oder rechtspopulistische Akteure nutzen diesen viralen Hype dieser Therians, um so eine Anti-Woke-Moralpanik zu erzeugen. Natürlich inklusive den rechten Evergreens, Hass, Entmenschlichung, Angriffe auf LGBTQ+-Personen. Zentral ist dabei gar nicht die Realität dieser Szene, die ich gerade versucht habe zu skizzieren, sondern diese Nutzbarkeit von diesen Menschen dieser Therian-Community als Symbol. Schaut euch mal an, wie dekadent, wie verkommen die Gesellschaft ist. So das Narrativ der Rechten. Das heißt, diese Treffen von Ethereans werden dann hochgejazzt, als wären da ganz, ganz viele Schaulustige und Spötter mit am Ort gewesen. Es gibt ganz viele Fake News und teilweise KI-Material, das so Angst und Ekel triggern soll. Und diese extrem rechten Kreise nehmen eben diesen Ethereum-Trend als in Anführungsstrichen Beweis gegen Genderdiversität, moderne Dekadenz und knüpfen eben an diesen Anti-Woke, Anti-LGBTQ-Plus-Erzählungen an. Und das passiert in dem bekannten Muster eben. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür. Meine Haltung, mein Problem damit ist, neben dem Offensichtlichen natürlich, dass es erstmal ein kreativer Ausdruck ist und eine Jugendkultur. Ne? Also es geht um Körper, Spiel, Kostüm. Wir haben uns vielleicht als Punks oder Goth oder irgendwas inszeniert. Andere machen das auf eine etwas verspieltere Art. In der Außenwahrnehmung wird da jetzt ganz, ganz oft was Weirdes draus gemacht. Aber das heißt natürlich nicht automatisch gefährlich. Was mich dabei triggert, ist natürlich, dass die Rechten das mal wieder kapern. Schon wieder ein Trend, der harmlos startet und der dann von rechts instrumentalisiert wird, um ihren Hass zu normalisieren. Und dann ist natürlich irgendwie die unbequeme Diagnose, die wir schon öfter bei Fugengold gefunden haben, die Zeit des Unpolitischen ist vorbei. In jeder Art von Spiel, in jeder Art von Inszenierung. Du musst natürlich nicht immer das parteiisch sehen oder so, aber du musst dich auf jeden Fall damit auseinandersetzen und dich dazu positionieren, weil rechte Akteure das längst verstanden haben, dass Kulturflächen so eine Infrastruktur für politische Agendas sein kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist, in diesen Zeiten überall eben, ja, eine Haltung zu zeigen, sage ich mal so. Also konkret, ob das jetzt Ethereans sind oder irgendeine andere Community oder Bewegung, glaube ich, man muss sich aktiv gegen rechte Unterwanderung stellen oder zumindest dagegen wehren. Das heißt, du musst entweder direkt das Framing zurückholen, klar machen, was das für eine Jugendkultur ist, dass irgendwie Hate Speech und das ganze rechte Gedankengut da nicht willkommen ist, das kannst du machen. Man darf selber als KonsumentIn sozusagen nicht in diese Hoax-Falle tappen. Man muss noch klarer differenzieren, was sind Fake News, was sind KI-Fakes sozusagen. Ich finde bei Ethereum besonders interessant, dass das oft Minderjährige sind. Das ist eine Jugendkultur. Das heißt, da muss man irgendwie ja besonders sensibel damit sein. Also bei den Treffen schon klare Absprachen, einen Schutzraum bilden, teilweise vielleicht da unterstützen auch. Ist auch wichtig, dass man keine Identifizierbarkeit liefert dann, wenn man sich daran beteiligt oder so. Über die Plattformebene sprechen wir immer wieder, aber selbstverständlich gehört die hier eigentlich auch dazu. Soziale Netzwerke, die die Infrastruktur für Hetze bieten, müssten sich da eigentlich verhalten. Und vor allen Dingen kann jeder und jeder Einzelne natürlich eine eigene Haltung sichtbar machen. Und ich glaube, ja, das ist irgendwie das, was für mich da stehen bleibt, dass egal wie verspielt und nischig dieser Trend ist, dass die Möglichkeit, das zu instrumentalisieren, auch von der falschen Seite immer besteht und dass man sich damit irgendwie eine klare Haltung zulegen muss und die auch transparent machen. Für mich die Frage, Markus, A, kennst du den Trend, wie siehst du den? Aber B, wie erblödet sich eigentlich die Rechte, immer jeden Trend zu kapern und warum funktioniert das auch aktuell mit wirklich allem?
Ja, ich kannte den Trend nicht, habe mir den dann angeschaut über dich und das ist eindeutiger Punkt, ist immer wieder, das sieht man an diesen Kämpfen, Kulturkämpfen und Identitätskämpfen von rechts. Rechtsextreme NeofaschistInnen haben Angst vor Diversität. Sie haben nur eine archaische Identität, die sie sich zurecht konstruieren, durch die sie leben können. Was anderes können sie nicht leben. Und sie haben eine unfassbare Angst vor der Macht der Diversität, vor der Macht der Queerness, weil ja der Uneindeutigkeit, der Ambivalenz, der Ambiguität und des Rechtes, sozusagen nicht eine oder einer sein zu müssen, sein Leben lang. Wie traurig ist eine neofaschistische Existenz. Ey, Martin Sellner muss sein Leben lang Martin Sellner sein. Götz Kubitschek muss sein Leben lang Götz Kubitschek sein. Und Björn Höcke muss sein Leben lang Björn Höcke sein. Wie trist ist das? Wie traurig ist das? Wie unglaublich zerschmetternd. Du schaust auf sein Leben zurück und sagst, ich war Björn Höcke. Du schaust auf sein Leben zurück, ich war Martin Sellner. Trister geht es nicht. Und dieser Moment, also diese Angst vor Diversität, diese Angst vor Uneindeutigkeiten, das ist wirklich ein panischer Kampf. Und das zeigt eine der größten Ängste und damit auch der größten Schwachpunkte der Neofaschistinnen. Das ist genauso wie auch so die Körperideale des Hardbodies. Deshalb müssen auch so viele Neofaschistinnen immer so kämpfen, ja, und dann, ah, sie sind so wehrhaft, so stark, und dann werden halt diese Kampfsport-Events gemacht und so weiter, weil der Panzerkörper, an dem muss eben jedes Diversitätsbewusstsein zerbersten. Und das ist natürlich eine der Urängste. Jetzt möchte ich, bin kein Psychologe, wir könnten hier mit Freud und den Urszenen und so weiter, könnten wir sehr stark arbeiten. Aber das überlasse ich anderen. Und das sehe ich da drin. Was ist denn da los? Junge Menschen entscheiden sich für eine Kulturtechnik, für eine Form der Identitätsdarstellung. Und natürlich, was ist denn dann los? Warum hat denn keiner der Neofaschisten gesagt, ey Crow, du warst Panda, deine Musik muss verboten werden und so weiter. Die Kulturgeschichte der Menschheit ohne Masken. Und ich meine, wenn wir dann nochmal da hinschauen, also wenn wir bei Sonnenwende feiern und so weiter, was ist denn da mit Masken, mit Ritualen und so weiter? Also das ist ein, ich finde, das ist ein total schöner Ansatz und da gehen zu wenig Leute drauf, diese Urangst einfach herauszustellen, diese unfassbare Tristesse, diese Panik, dieses wilde Kämpfen gegen Diversität und das findest du überall und das sehe ich eher da drin. Ich finde diesen Trend ist doch schön. Es ist eine weitere Facette. Es ist ein Spiel. Es ist eine Form einer Identitätsgestaltung und so weiter. Das liegt in der individuellen Freiheit von Menschen, ja, das zu tun. Und Jugendliche sind jetzt irgendwie nicht, können nicht selber denken und müssen immer geführt werden beim Denken und so weiter. Man kann in den Austausch kommen. Man kann das sozusagen diskursivieren, wenn man das will. Aber es ist einfach ein Ausdruck von Freiheit. Und dafür kämpfen doch die Neofaschisten so. Und die Meinungsfreiheit. Aber was ist denn, wenn die Meinungsfreiheit auch die Ausdrücklichkeit des individuellen Lebensentwurfs immer angegriffen wird, dann ist das auch wieder so eine Selbstlüge der Neofaschistin. Also von daher entlarvt es die Neofaschistin, die KritikerInnen viel stärker. Und das andere ist einfach ein Trend, wo ich sage, hey, spannend, interessant. Was hat das mit unserer Zeit zu tun? Frage ich mir eher so, warum jetzt sozusagen die Tierthematik, warum das und so weiter. Das interessiert mich viel mehr, das zu verstehen. So, das ist meine Haltung dazu.
Ja, absolut, mein Lieber. Fugis, wir haben einen wilden Ritt hinter uns heute von der Landtagswahl, Medical Gaslighting, AI-Diskussion und Therian-Trends und wie sie gekapert werden. Damit wollen wir euch ins Wochenende entlassen. Ein hoffentlich ruhigeres Wochenende ohne Bots, ohne Hetze. Und wir freuen uns, wenn ihr nächsten Samstag wieder bei uns seid, mit uns wieder durch die Schlagzeilen geht und das Gold sucht. Bis dahin, liebe Fugis,
bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.